Der Predigttext ist heute aus dem Matthäus 27, 33 bis 54, die Kreuzigung und der Tod Jesu. Und als sie an den Ort namens Golgotha kamen, das heißt Schädelstätte, gaben sie ihm Wein zu trinken, der mit Wermut vermischt war, und als er gekostet hatte, wollte er nicht trinken. Nachdem sie ihn aber gekreuzigt hatten, teilten sie seine Kleider unter sich, indem sie das Los warfen, und sie saßen dort und bewachten ihn. Und sie brachten über seinem Haupt die Inschrift an, die seine Schuld angab: Das ist Jesus, der König der Juden. Dann wurden mit ihm zwei Räuber gekreuzigt, einer zur Rechten und einer zur Linken. Die aber vorübergingen, verwünschten ihn, schüttelten den Kopf und sagten: Der du den Tempel niederreißen und in 3 Tagen wieder aufbauen willst, rette dich selbst, wenn du der Sohn Gottes bist, und steig herab vom Kreuz. Ebenso spotteten die hohen Priester mit den Schriftgelehrten und den Ältesten und sagten: Andere hat er gerettet, sich selbst kann er nicht retten. Der König Israels ist er doch, so steige er jetzt vom Kreuz herab und wir werden an ihn glauben. Er hat auf Gott vertraut, der soll ihn jetzt retten, wenn er will. Er hat ja gesagt: Ich bin Gottes Sohn. Ebenso verhöhnten ihn die Räuber, die mit ihm gekreuzigt wurden. Von der 6. Stunde an kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur 9. Stunde. Um die 9. Stunde aber schrie Jesus mit lauter Stimme: Eli, Eli, lema sabachthani. Das heißt: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Als einige von denen, die dort standen, das hörten, sagten sie: Der ruft nach Elia. Und sogleich lief einer von ihnen hin und nahm einen Schwamm, tränkte ihn mit Essig, steckte ihn auf ein Rohr und gab ihm zu trinken. Die anderen aber sagten: Lass doch, wir wollen sehen, ob Elia kommt und ihn rettet. Jesus aber schrie noch einmal mit lauter Stimme und verschied. Und siehe da, der Vorhang im Tempel riss in 2 von oben bis unten, und die Erde bebte und die Felsen barsten und die Gräber traten sich auf und die Leiber vieler entschlafener Heiliger wurden aufgeweckt. Nach der Auferweckung Jesu kamen sie aus den Gräbern hervor und zogen in die heilige Stadt und erschienen vielen. Als aber der Hauptmann und seine Leute, die Jesus bewachten, das Erdbeben sahen und was da geschah, fürchteten sie sich sehr und sagten: Ja, der war wirklich Gottes Sohn. Es waren dort viele Frauen, die von fern zuschauten. Sie waren Jesus aus Galiläa gefolgt und hatten ihn unterstützt. Unter ihnen waren Maria aus Magdala und Maria, die Mutter des Jakobus und des Josef und die Mutter der Söhne des Zebedäus. Selig ist jeder Mensch, der Gottes Wort hört, in seinen Herzen bewahrt und danach lebt. Amen.
Geschwister in der Gnade und Liebe von Gott, wie kann es passieren, dass am einen Tag jemandem zugejubelt wird, der verehrt und fast vergöttert wird, und nur wenige Tage später macht man sich über ihn lächerlich? Wird er auspfiffen, ausbaut und wie der letzte Dreck behandelt. In Schimpf und Schande hängt Jesus am Kreuz, wird vorher durch die Gassen von Jerusalem getrieben wie ein Schwerverbrecher. Das Bild zeigt die sogenannte Via Dolorosa, den Schmerzensweg von Jesus. Am Palmsonntag noch hat er einen Einzug in Jerusalem erlebt wie einen Heerführer. Die sind so offenbar in dieser Zeit begrüßt worden, mit Palmwedeln, mit Kleidern auf der Straße, eben wie mit einem roten Teppich heute die Stars willkommen geheissen werden. Und kurz darüber abend ist aus dem himmlischen Heerführer ein gefolterter Sträfling geworden, der in Schimpf und Schande zum Todesurteil durch die gleichen Gassen getrieben wird. Sogar sein Kreuz oder einmal den Kreuzbalken muss er selber tragen. Leider ist es ja so, dass das heute immer noch passieren kann. Von himmelhoch jauchzend, aufjubeln, bis zu Tode betrübt, in einer kurzen Zeit. Das ist auch heute noch möglich und manchmal ist es ein kleiner Auslöser, der das bewirkt. Bei der Begrüßung habe ich das Beispiel von Fußballtrainern erwähnt. Seine Mannschaft muss nur ein wichtiges Spiel verlieren und schon wird er von seinem Thron gestürzt. Oder eine grossartige Musikerin, die sich mit einem umstrittenen Politiker fotografieren lässt. Und schon geraten sie in Ungnade und wird ausgeladen vom Konzert. Und Jesus, was hat denn er falsch gemacht? An was ist er gescheitert? Es gibt theologische, es gibt politische und es gibt heilsgeschichtliche Gründe, warum aus dem umjubelten Hosianna, du Sohn Davids, der Rette dich selbst gekreuzigte wird. Die theologischen Gründe: Jesus hat ganz anders gelehrt und gehandelt als die Schriftgelehrten, Priester und andere Rabbis von seiner Zeit. Und er vollbringt göttliche Wunder, die Staunen versetzen. Am Sabbat heilen, mit einer Sünderin essen, Aussätzige, Unreine berühren. All das ist in den Augen der Gelehrten Gotteslästerung und hat ihren religiösen Gesetzen und Regeln und Grenzen widersprochen. Und dass er sich dann als Sohn Davids, als Messias, als Retter, als Sohn von Gott feiern lässt, das bringt es fast zum Überlaufen. Jesus muss besittigt werden. Sonst bringt er unseren guten jüdischen Glauben noch völlig durcheinander und spaltet unser Volk. Und dann die politischen Faktoren. Israel ist unter römischer Obrigkeit. Darum wird Jesus ja zur Verurteilung zu Pontius Pilatus, zum römischen Statthalter, geschleppt. Der tut sich nach dem Bericht der Evangelien schwer, um Jesus zu verurteilen. Er hat offensichtlich kein Gewaltverbrechen verübt, wo die Todesstrafe draufstehen. Der Pilatus, so ist es überliefert, wäscht seine Hände in Unschuld und spricht dann trotzdem das Urteil über Jesus. Und oben auf der Tafel über dem Gekreuzigten lässt er den Grund anbringen, warum er Jesus verurteilt hat. Jesus von Nazareth, König der Juden. Er ist ihm zu mächtig geworden. Das jüdische Volk ist ja einenweg aufmüpfig und schwierig zu regieren. Doch hat Pilatus keinen Judenkönig brauchen. Weg mit dem Kreuzigenden. Und dann die heilsgeschichtliche Dimension. Der von keiner Sünde wusste, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Der Paulus fasst den grossen Heilsplan von Gott in dem einfachen einen Satz zusammen. Jesus ist für uns an unserer Stelle zum Sünder aller Sünder geworden. Auf ihn sind wie zur damaligen Zeit üblich alle Sünden vom Volk auf den Sündenbock abgeladen worden und er stirbt an unserer Stelle als Opfer. Im Gegensatz zu den Opfertieren, zu den Sündenböcken, hat Jesus den Weg freiwillig gewählt. Frei und willig hat er sich verhaften, verurteilen, foltern und töten lassen. Vater, willst du, so nimm diesen Kelch von mir, doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. So betet Jesus im Garten Gethsemane. Jesus hätte ja können flüchen. Er hätte sich können retten und verstecken. Sein Vorzeigejünger, der Petrus, hat noch ein paar Tage vorher ihn von dem wollen überzeugen. Das darf nicht geschehen, dass du stirbst. Komm, wir kehren um und gehen wieder in den Norden. Und das Volk, die breite Masse, warum ist sie so rasch anderer Meinung und sieht zumal nicht mehr den Sohn von David, den Messias, den Retter, sondern einen, wo man besser rasch los wird und eben kreuzigt? Mich führt das zur Frage, warum fällt es uns so leicht, über andere zu lästern. Und ich muss zugeben, und meine Frau würde das bestätigen, ich mache mich da auch immer wieder schuldig. Schnell rutscht mir eine giftige Bemerkung, ein abschätziger Spruch raus über eine abwesende Person. Und ich kenne ja die Warnung. Wenn man auf jemand anderen zeigt, dann zeigen immer 3 Finger auf einem selber. Oder in anderen Worten, wer jemand anderen kritisiert, der hat häufig im gleichen Gebiet ähnliche Schwächen und Fehler. Da kann Stolz sein, Narzissmus, Geltungsdrang, Inkompetenz und vieles mehr, wo man beim anderen schneller sieht als bei sich selber. Warum machen wir es denn trotzdem, dass wir andere kritisieren? Auf andere herabschauen, scheint es, macht uns selber grösser oder eben vermeintlich grösser. Wenn jemand anderes etwas noch schlechter oder eben schlechter kann als ich, dann habe ich das Gefühl, ich bin immer noch besser. Aber ich werde kein bisschen besser, auch wenn ich über jemand anderen lästere oder auf ihn herabschaue. Ich habe noch nachgelesen, warum wir lästern. Und ein wichtiger Punkt, über andere zu lästern, stärkt den Gemeinschaftssinn. Wenn wir gemeinsam können über andere lästern, dann schenkt das uns Gemeinschaft. Und ich habe mich erinnert, dass Militär, dort hat man ja den böse Feind. Zu unserer Zeit war der immer rot und aus dem Osten gekommen. Das ist heute zwar nicht mehr politisch korrekt, aber leider immer noch aktuell. Wir müssen den Markus Hämmerle fragen, ob das immer noch so ist mit dem Böfei. Es fällt uns leichter, in den Truppen eine Einheit zu haben, wenn wir wissen, gegen wer wir uns wehren wollen. Man lernt ja nicht mit dem Sturmgewehr schiessen, nur weil es Spass macht, sondern eben weil man den Böfei will fernhalten, den bösen Feind. Und der dritte Punkt, andere schlecht machen, kann als Erziehungsform eingesetzt werden. Du willst doch nicht als Junkie enden oder als Bettler. Darum lerne jetzt einen anständigen Beruf, dann wirst du etwas und kannst für dich selber schauen. Und treib dich nicht mit so zwielichtigen Gestalten um. Solche oder ähnliche Sprüche haben wir von unseren Eltern vielleicht auch gehört und unseren eigenen Kindern weitergegeben. Wenn man etwas anderes schlecht macht, um davor zu warnen und sich abzugrenzen, will man sich und seine Kinder auf einen besseren Weg führen. Aber die Frage bleibt, warum lästert das Volk über Jesus, was doch gerade noch bejubelt hat? Da geht es noch um einen weiteren Punkt. Jesus hat in den Augen vom Volk ihre Erwartungen nicht erfüllt. Sie haben gehofft, dass er der neue König von Israel wird. Eben so einer wie der David, der regiert hat und andere Mächte rausgetrieben hat, den Böfei besiegt hat, machtvoll, herrlich, bewundernswert. Und dass er eben die Römer vertreibt und einen göttlichen Staat aufrichtet. Die Macht dazu, das hat er gezeigt, die hat er ja. Es ist leichter, über andere zu lästern, als seine eigenen, vielleicht eben falschen Erwartungen zu hinterfragen. Es ist einfacher, jemand anderen schlecht zu machen, als sich selber einzugestehen. Ich mache ja auch Fehler. Ich bin auf dem falschen Dampfer. Rette dich selbst, wenn du der Sohn Gottes bist, rufen die Leute aus der Menge. Als Sohn von Gott hätte er doch Kraft, vom Kreuz abzusteigen. Sicher hätte Jesus die Macht als Sohn von Gott. Da wäre in den Augen vom Volk das schönere Happy End, als der grausame Foltertod müssen anschauen müssen. Aber Jesus handelt eben nicht nach dem Wunsch vom Volk, sondern nach dem Satz, den er sich selber im Gebet gesagt hat, dein Wille geschehe und nicht mein Wille. Vielleicht müssen wir uns, muss ich mich beim nächsten Mal lästern, fragen, geht es jetzt da um meinen Willen, meine Erwartungen oder eben um Gottes Willen? Was will denn Gott in dieser Situation? Statt lästern über den anderen, würde Gott viel eher eine Aussprache vorschlagen, unter 4 oder 6 Augen, dass man die Sache klärt. Statt andere zum Böfei zu machen, würde er uns wahrscheinlich raten, für Verständnis, Klärung, Friedensverhandlungen einzutreten und für Einigkeit zu schaffen. Statt auf andere herabzuschauen, würde er uns wahrscheinlich raten, selber herabzugehen und aufzuhelfen. Und doch bleibt etwas von dieser Frage hängen. Wo habe ich Erwartungen an Gott, die er nicht erfüllt und mich damit allenfalls enttäuscht? Welche Vorwürfe und Forderungen habe ich zu tiefst rein, Gott gegenüber? Die hohen Priester, Schriftgelehrten und die Ältesten vom Volk spottet, so steige er vom Kreuz herab und wir werden ihm glauben. Eben wenn Jesus sich so verhalten würde, wie sie sich wünschen, dann würden sie an ihn glauben. Ob sie das wirklich würden machen, ob sie dann wirklich würden an Jesus glauben und ihm nachfolgen, ich habe da so meine Zweifel, sie glauben ihm ja dann auch nicht, wo er ein paar Tage darauf aufersteht. Sie haben klare Erwartungen, die Schriftgelehrten an Gott und an Jesus. Und die Frage ist, welche Erwartungen und Forderungen habe ich denn Gott gegenüber, damit ich glauben kann? Gott müsste nur das Gebet erhören, das Wunder tun. Dann könnte ich glauben. Er müsste mir tiefe Einsicht geben in die biblischen Fragen, die so unklar sind. Und den Frieden auf Erden, den müsste er auch noch schaffen. Dann könnte ich glauben. Gott erhört Gebet, auch heute noch. Und er tut Wunder. Und wenn wir wirklich auf ihn hören, dann hilft er uns sicher, am Frieden zu schaffen. Aber Gott muss sich nicht unseren Ansprüchen und Anforderungen unterstellen, damit unser Glaube wächst. Es ist eher umgekehrt. Wenn wir uns seinen Erwartungen unterstellen, dann kann unser Glaube gestärkt werden. Das ist wahrscheinlich auch nicht das Happy End, das wir uns gewünscht hätten. Jesus hat in der Bergpredigt von der zweiten Meile geredet, wo wir gehen sollen. Wenn jemand etwas von uns verlangt, eine Meile zu gehen, sollen wir eine zweite mit ihm gehen. Das kann, ich gebe es zu, das Leben als Christ kann anstrengend sein. Volle Herausforderungen und Steine. Aber wir werden daran wachsen. Daran reifen. Unser Glaube wird stärker, wird tiefer, wird breiter und ausdauernder. Und unser Trost, unser Vorbild, Jesus ist weit mehr als die extra Meile gegangen. Eine extra Meile, wo niemand von uns gehen muss. Er hat uns am Kreuz Erlösung ermöglicht. Er hat die Last von unserer Schuld, von unseren Schultern, von unseren Herzen genommen. Wir können es einfach unter dem Kreuz abladen und erleichtert weitergehen. Es lohnt sich, dass wir uns heute, am Karfreitag und immer neu, die Frage stellen oder besser uns dieser Frage stellen, welche geheimen Bedingungen stelle ich, dass ich glauben kann? Oder umgekehrt, welche Bemühungen unternehme ich meinerseits, damit mein Glaube kann wachsen, gestärkt werden? Mir fallen da ganze Reihen von sinnvollen Bemühungen ein, von so extra Meilen, wo man gehen kann, dass unser Glaube wirklich an wachsen und gedeihen. Bewusst Zeit haben mit Gott, wo ich beten und auf ihn höre, regelmäßig in der Bibel lesen, gute Musik, gute Lieder hören und singen, wo Gott damit geehrt wird, Gemeinschaft mit christlichen Geschwistern pflegen, wo wir auch mal dürfen etwas Unbequemes sagen, wo mich aber weiterbringt. Und ja, wenn ihr es heute macht, den Gottesdienst besuchen. Feiern, aufdenken, nachdenken, Gegenwart von Gott geniessen. Und ein letzter Punkt. Was darf, was muss, was soll ich Gott anvertrauen, dass er Rettung bewirkt? Die Schriftgelehrten, die Ältesten und hohen Priester weisen unbewusst auf die richtige Lösung hin. Er hat auf Gott vertraut. Der soll ihn retten, wenn er will. Ja, Jesus vertraut auf Gott. Das Bild zeigt ihn im Garten Gethsemane, wo er betet, wo er hadert, wo er mit Gott ringt und sich durchringt, eben zu deren Aussage, doch nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille. Jesus hat sein Leben in innigster Verbundenheit mit Gott gelebt. Ständig hat er einen direkten Draht nach oben. Sich immer wieder zurückgezogen zum Betten, in die Gemeinschaft mit dem himmlischen Vater. Und eben auch da, Gott gesagt, ich vertraue dir. Ich vertraue dir, dass es du gut meinst mit mir. Und auch mit allen Menschen. Ich vertraue dir mein Leben an. Ja, ich vertraue dir auch mein Sterben an. Wie geht es mir mit dem Gebet von Jesus? Macht es mir Angst? Bauchweh? Kopfzerbrechen? Kann ich es das tiefste innen anbeten, mitbeten? Vertraue ich darauf, dass Gott es gut meint mit mir und allen Menschen? Auch dort, wo mein Weg durchs dunkle Tal geht, vertraue ich Gott im Leben und auch im Sterben? Der Karfreitag fordert uns heraus, unser Vertrauen und auch unsere Zweifel Gott entgegenzustrecken. Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Der Mann, der das nach biblischem Gespräch ausgesprochen hat, Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben, hat nachher ein persönliches Wunder erlebt, wo sein Leben und das Leben von seinem Sohn grundlegend verändert hat. Darum nochmal die Frage an mich und dich. Was darf, was muss, was soll ich Gott anvertrauen, dass er Rettung in meinem Leben kann bewirken kann? Die wichtigsten Punkte nochmal zusammengefasst. Schimpf und Schande, bis heute fallen Stars und Sternli gern in Ungnade. Bei Jesus hat das gute Gründe gehabt. Theologische, politische, heilsgeschichtliche. Sein Tiefpunkt von der Schande ist für uns Höhepunkt von der Hoffnung. Sein Ort von der Ungnade ist für uns der Gnadenort. Es fällt leicht, auf andere zu zeigen und zu lästern. Was will ich damit, wenn ich lästere? Was würde Gott stattdessen von mir erwarten? Das Volk und die Mächtigen sind von Jesus enttäuscht gewesen. Wo entdecke ich in mir solche Enttäuschungen, Vorwürfe und Forderungen? Wie kann ich Gott die bringen, dass er es heilen kann? Und zuletzt, braucht mein Glaube Beweis? Oder kann ich Gott ganz vertrauen, wie das Jesus im Garten Gethsemane gemacht hat? Doch nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille. Amen.